Ja, jetzt beginnen die Sommerferien und ich sage euch, ich feiere das auch immer. Also ich liebe das, die Sommerferien. Das ist immer eine besondere Zeit, wo alles ein bisschen ruhiger ist und immer eine Riesenchance, dass man sich mit Leuten einfach trifft, weggeht. Und so könnte vielleicht eine Szene aussehen, du triffst dich mit einer Freundin, endlich im Sommer, fantastischer Abend, ihr habt einen ganz tollen Tisch reserviert mit einer tollen Aussicht über Backnang, dann kommt der Wirt vorbei, drückt euch die Speisekarte in die Hand, schlägt sie auf und scannt sie durch. Was könnte ich denn essen? Ah, auf ein Steak hätte ich schon Lust. Ah, die Pommes lassen wir weg wegen den Kalorien, vielleicht noch ein Salat noch dazu. Guckst den Preis an, denkst, ah, doch ein bisschen teuer. Und dann, ah, ich nehme die Käsespätzle mit der Bratensoße. Ja. Also der Abend läuft, ihr habt eine super Zeit, wirklich fantastisch. Und dann geht's an Zahlen, der Wirt kommt her und fragt, ja, geht's zusammen? Und dann sagt die eine Freundin, ja, geht auf mich. Und dann das Übliche, wisst ihr, ja, nein, du musst mich doch nicht einladen und so. Und dann, nein, heute zahle ich. Und dann, okay, alles klar, vielen Dank. Eigentlich eine super simple Situation, aber es ist am Ende viel komplizierter, als man denkt. Da will jemand oder ist jemand großzügig, jetzt denkt der andere dann, ach Mist, jetzt habe ich da meine Käsespätzle im Bauch, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich einen Steak gegessen, ja. Oder der nächste Charakter denkt, ah, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mir nur ein Getränk bestellt. Also wirklich zwei Getränke, ich will auch der nicht auf der Tasche liegen. Also wirklich, puh. Oder die dritte Möglichkeit, wie blöd. Jetzt muss ich die auch einladen beim nächsten Mal. Hoffentlich vergesse ich das nicht hier. Ich muss das mir unbedingt aufschreiben. Das muss man ja wieder zurückmachen. Also ihr merkt ja, da gibt es vielleicht noch viel, viel mehr Denkmuster, die in unserer Kultur verankert sind, mit unserer Persönlichkeit. Also Großzügigkeit, wenn da was erzählt, das löst bei uns wirklich Unterschiedliches aus. Und eigentlich wollte ich predigen heute so Gottes Idee von Großzügigkeit. Und da ist mir ganz schnell aufgegangen, es geht gar nicht. Man kann nur ein paar Aspekte, vielleicht ein paar Gedanken weitergeben, weil das Thema so viele Seiten hat und so verschachtelt ist. Aber ich probiere es jetzt einfach. Und das Entscheidende, wenn ihr heute nach Hause geht und alles vergesst, was heute war, der Holger hat es so schön erwähnt, wenn ein Gedanke bleibt, nämlich der, dass wir einen Gott haben, der unglaublich großzügig ist. Wie könnten wir in seinem Namen Menschen segnen, wenn wir nicht jemanden hätten, der das dann auch umsetzt? Also wir können irgendwas aussprechen, wie sage ich, drück dir die Daumen, da passiert da nichts, sondern ich brauche ja jemanden dahinter, der das auch macht, der das auf den Weg bringt. Und deswegen, wir brauchen einen Gott, der wirklich großzügig ist. Und da müssen wir auch ganz viel von ihm bei uns erwarten. Also das soll ja auch unser Thema werden, denn ich behaupte, mein erster Gedanke, Großzügigkeit ist nicht angeboren bei uns Menschen. Das Wort Großzügigkeit kommt ja aus dem Groß, also etwas weit oder freigebig, und dem Zügig oder Zug, da denkt man an Eisenbahn, aber das ist eigentlich die ältere Bedeutung von Wesenszug, Charakter, Wesensart, Verhalten. Also dass ein Wesen entsteht, ein Charakterzug, dass ich ein freigebiger, großzügiger Mensch bin. Und das ist ja der Unterschied, ob ich einmal großzügig bin, als einmal jemand einlade, einmal das praktiziere, oder ob das ein Charakterzug ist. Also dauerhaft irgendwie in Fleisch und Blut übergeht. Und das ist gar nicht so normal, würde ich mal bei uns behaupten. Ja. Einer, der gerne gibt, ist einer, der von seiner Zeit, von seinem Geld, von seiner Liebe, von allem großzügig gibt, der das wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Aber wenn das so von Anfang an wäre, also wenn das so angelegt wäre und so wir so leben würden, dann glaube ich, können wir uns manche Kapitel aus der Bibel heraus sparen. Also da müsste Gott uns nicht auf manche Sachen hinaufsitzen. Zum Beispiel ist ja eine Sache, wir haben es vorhin von Spenden, dass Gott ja sagt, okay, ich gebe euch so viel, ich erwarte eigentlich so ein Stück weit einen Teil von mir einfach zurückgibt. Und so hat man es die Menschen dann, ja, ist ja immer hilfreich für uns, Zahlen, Daten, Fakten. Also dieser Zehnte ist ja für viele eindeutig im Kopf. So, ich gebe einfach den zehnten Teil von meinem Einkommen. Da fängst du vielleicht mit einem Jahresgehalt von 30.000 an. Und dieser Zehnte sind dann 3.000 Euro. Und wenn du deine Sache gut machst und hoffentlich das Ganze läuft, machst du Karrieresprünge und vielleicht kommst du mal auf 60.000, 70.000. Aber wenn du mal 70.000 verdienst, sind 10% 7.000, das ist natürlich schon eine Hausnummer, gell? 7.000 Euro, muss ich sagen. Und die wegzugeben, ja, weißt du, wie magst du das, wenn da plötzlich so eine Gehaltserhöhung erfolgt, so eine Aufstockung? Sein erster Gedanke, naja, dann tue ich ja auch gleich den, also ich mache das so als Dauerauftrag, dass das ganz automatisch weggeht, da ist das erste, dass ich den auch gleich anpasse. Oder ich behaupte, die meisten Menschen brauchen da ein bisschen Zeit innerlich, bis sie dann das endlich vielleicht machen. Und viele geben das auch gar nicht. Ich behaupte, wenn das so wäre, dann bräuchte Gott solche Sachen gar nicht in die Bibel reinschreiben, sondern das wäre dann einfach ganz automatisch, dass das funktioniert. Dann wäre das in uns verankert, dann bräuchten wir keine solche Prozentangaben. Ich würde sagen, das sind eher so Erziehungshilfen Gottes für uns, dass wir da an den Sachen nicht so festhängen, sondern da was abgeben davon. Weil wir neigen immer dazu, bei uns zu bleiben, nach uns zu schauen, anstatt nach den anderen. Manchmal ganz direkt, manchmal auch indirekt. Und es geht wirklich so tief in die Kultur rein. So meine Frage zum Beispiel, jetzt jemand einzuladen. Fällt es dir leichter von jemandem, wo du weißt, der hat auch einen großen Geldbeutel und beim nächsten Mal zahlt halt der? Oder wie ist es, jemand einzuladen, wo du weißt, den siehst du vielleicht gar nicht mehr oder der hat gar kein Geld, das es macht? Fällt es dir dann schwerer? Also ihr merkt, was da alles in unseren Überlegungen vorgeht, ist wirklich verrückt. Aber in Wirklichkeit sind wir doch alle Menschen, die von Gottes Großzügigkeit leben. Jetzt stelle ich mal vor, der wäre nicht großzügig. Wir müssen auslosen, also für zwei Leute hätte Gott die Kapazität, heute zu segnen. Und die anderen gehen leer aus. Das wäre ja frustrierend, oder? Das wäre ja wirklich, ey, was ist das für ein mickriger Gott? Aber wir haben einen, der so großzügig ist. Und deswegen mein zweiter Gedanke, das ist sein Wesen, das ist er. Und deswegen können wir nehmen, bekommen, empfangen, weitergeben, weil er so großzügig ist. Und das sehen wir an so vielen Geschichten. Und deswegen will ich heute eine dieser Geschichten rausgreifen und entlang gehen, die sehr eindrücklich ist, an dem wir das wirklich sehen, wie unser Gott tickt, an den wir glauben. Also es war mal wieder die Situation, er wurde von Menschenmengen regelrecht verfolgt, gestalkt, würde man vielleicht sagen heute. Von überall sind sie gekommen, haben ihn aufgesucht, bedrängt regelrecht. Die wollten ihn hören, die wollten ihn sehen, die wollten ihn erleben. Und ich muss sagen, das ist für mich völlig nachvollziehbar. Also wenn jetzt ich wüsste, Jesus Christus, Gottes Sohn, ist jetzt in Aschbach, Leute, der wäre ich nicht hier. Das könnt ihr völlig vergessen. Da würde ich sagen, egal, macht er heute selber irgendwie. Ich gehe da hin, weil da ist nämlich Jesus, ja. Den kann ich da mal live erleben. Und so war das, sind sie von überall gekommen. Die Leute, es waren wirklich Menschenmassen. Und das Interessante war jetzt aber, Jesus war nicht von der Menge genervt, sondern wir lesen, er war innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Also bei uns waren letzte Woche auch im Fautenhau in Aschbach etwa über 10.000 Leute beim Andrea Berg-Konzert. Und als sie da eingelaufen ist, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass sie auf die Menschen geblickt hat wie ein Hirte, der guckt, sondern da ging es mehr darum, sich selber zu feiern, ja, und den Eintrittsgeldern was abzuliefern, was die Leute bezahlt haben. Aber Jesus, er sieht die Menschen, diese vielen Menschen, die ständig um ihn rum waren, und dann packt es seine Seele und ich will ihr Hirte werden. Er will sich um diese Menschen kümmern und so macht das dann auch. Er fing an und dann lesen wir, er lehrte sie vieles. Und ich vermute, das war ganz anders bei euch, also bei mir und bei euch. Ich vermute, viele von euch haben mindestens schon 10 Predigten gehört im Leben, vielleicht schon 100, vielleicht sogar schon 1000 Predigten und manchmal kommt da gar nichts groß Neues. Aber die Menschen, die damals waren, Leute, die waren ja von der Synagoge vielleicht, aber ansonsten von dem, was Jesus sagt, das war alles neu. Und an Gott selber und wie der predigt und über Gottes Liebe schwätzt. Und die Leute waren gefesselt, die waren ihnen an den Lippen geklebt, die haben alles vergessen und die Zeit läuft und läuft. Man muss nicht vorher sagen, heute wird es länger, sondern die haben alles vergessen, die Zeit läuft und läuft und läuft. Und dann gibt es ein großes Problem, nämlich der Kopf wird voller, aber der Magen wird leerer. Mit einem vollen Kopf kann man schon aushalten, aber ein leerer Magen, wisst ihr? Schwieriger. Der muss irgendwann aufgefüllt werden. Und die Jünger haben das wahrgenommen. Und keine Ahnung, wer es war, aber vielleicht hat er der Matthäus zum Petrus gesagt, du, schau mal auf die Uhr. Es ist so langsam hier die Sonne und die Leute haben echt seit Stunden nichts gegessen und es ist jetzt auch nicht so dicht besiedelt hier. Die müssen irgendwie sich was zum Essen organisieren. Sollte man nicht Jesus sagen, das soll mal, die vergisst auch die Zeit, dass der mal Stopp macht. Naja, und er sagt, ja, müssen wir irgendwie, ja. Und dann stelle ich mir vor, wie sie zu Jesus rüberschauen. Jesus, irgendwie den aufmerksam, na. Und dann, super witzig, Jesus, was macht der? In der Situation sagt zu den Jüngern, kümmert ihr euch mal darum, dass sie zu essen kriegen. Also dann haben plötzlich die natürlich aus allen Wolken gefallen. 5000 Männer waren damals da, plus Kinder und Anhang und Frauen und alle möglichen. Also da war praktisch komplettes Limit und die waren überfordert und dann hin und her. Das ist nochmal eine eigene interessante Geschichte. Auf jeden Fall, irgendwann hat Jesus gesagt, okay, jetzt lösen wir das Thema. Und er sagte, hat irgendeiner hier irgendwas zum Essen? Schau doch mal, ob einer was zum Essen dabei hat. Und dann gehen die Jünger durch die Reihen und fragen, hat für euch irgendeiner einen Riegel dabei? Vielleicht ein Wurstbrot? Oder irgendeiner ein Vesper da? Die kleinen Babys, habt ihr nichts dabei? So ein paar Knabberdinger da? Wie keiner irgendwas zum Essen? Ja, genau. Keiner was zu essen, und dann meldet sich ein kleiner Junge, der normal im Kindertreff ist, und sagt, ich habe 5 Brote und 2 Fische. 5 Brote und 2 Fische. Also ich weiß auch nicht, wie es euch geht, aber kleine Kinder, das Vesper wegessen. Habt ihr das schon mal gemacht, hier so einem Kindergartenkind hingegangen und sagt, kann ich dein Vesper haben? Also irgendwie schwierig, ja. Aber der kleine Junge, der hat in seiner Weitsicht so viel eingepackt, dass es gereicht hat für ihn. Er hatte 5 Brote dabei und 2 Fische. Und jetzt muss ich sagen, das ist für mich der neben Jesus als Mensch, der Held in dieser Geschichte. Jetzt gibt er ganz großzügig den Jüngern seine 5 Brote als kleiner Junge und die 2 Fische. Das ist nämlich ein Vorbild von Haushalterschaft und Großzügigkeit. Das hängt ja ganz eng zusammen, die 2 Sachen. Also der war Haushalter, hat sich daheim einen gescheiten Vesper geschmiert und packt den ein und nimmt den mit. Und gleichzeitig ist er dann großzügig, aber kann es nur sein, weil er einen Vesper dabei hat. Großzügigkeit steht bei uns Menschen immer ganz eng, mit dem ich muss, mit dem, was ich habe, irgendwie auch klarkommen. Also mein Geldbeutel ist ja begrenzt, bei euch auch, meine Zeit ist begrenzt, meine Kraft ist begrenzt, wir müssen sparen. Das gehört ganz eng zusammen, um dann großzügig zu sein. Und so gibt der Junge alles in dem Moment Jesus. Und die Frage, warum, weiß ich nicht. Ich sage nur drittens, Großzügigkeit hängt ganz arg zusammen mit deinem großen Vertrauen auf Jesus Christus. Das lebt eigentlich davon. Mein dritter Punkt. Großzügigkeit im Vertrauen auf Jesus leben. Und natürlich wissen wir nicht, weshalb er den Jüngern das gab. Und es war eine Sondersituation, weil Jesus gebetet hat und überhaupt. Also es war super. Aber trotzdem ist er für mich ein Riesenvorbild, denn er gibt das für was Größeres. Er gibt es Jesus. Und beim Großzügigsein gibt man immer etwas von sich. Von seiner Zeit, von seiner Liebe, von seinem Geld. Und da könnte man immer was selber damit machen. Das Geld können wir immer selber brauchen. Die Zeit können wir meistens auch für irgendwas Entspanntes nutzen. Und für Menschen da sein oder mal nachgiebig sein, können wir auch manchmal hart sein. Aber Großzügigkeit, die von Gott geprägt ist, wenn es in unser Fleisch und Blut übergeht, dann hat es eine Wirkung, eine Folge. Und das beschreibt uns Paulus im 2. Korintherbrief, in die Kapitel 9, die Verse 6 bis 8. Und dort schreibt Paulus, denkt daran, ihr Backnanger. Ein Bauer, der nur wenig aussät, der wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selber entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, Also so, dass man den Klingelbeutel, deswegen klingelt er unter deiner Nase, dass du unter Zwang da was reinschmeißen musst, weil man das so macht und alle gucken, nein, geht freiwillig, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Und er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit anderen teilen könnt. Also hier, Leute, das kann doch nur ein großzügiger Gott sagen. Großzügigkeit, wie Gott sie sich denkt, die kalkuliert nicht, die überlegt nicht, wenn ich jetzt was gebe, wie viel bekomme ich, wie viel muss ich säen, damit ich das, Leute, so funktioniert das nicht. Sondern Gott denkt, gib einfach, und zwar dann, wenn es dran ist. Dann, wenn es dran ist. Und wenn du nicht gibst, dann guck, dass du wieder was säst, dass du was erwirtschaftest. Plan gut, haushalte mit deinen Finanzen, mit deiner Zeit, mit deinen Liebe. Aber irgendwann sind eben diese 5 Brote und Fische auch aufgebraucht. Und deswegen ein intelligenter Mensch wird immer wieder versuchen, was aufzubauen, was zu säen, was zu ernten, damit er wieder Großzügigkeit leben kann und sein kann. Und es gibt oft Situationen, wo jetzt der Moment ist. Und das finde ich spannend, dass genau der Moment damals war. 5000 hungrige Männer und nochmal Frauen und Kinder, also über vielleicht 10.000 Leute oder was. Und die brauchen jetzt alle was zu essen. Und wenn der Junge seine Brote und seine Fische gibt, dann kann da Gott was draus machen. Und wenn bestimmte Themen, zum Beispiel Finanzen, gesammelt werden, dann ist auch mein Herz gefragt. Deswegen heißt es in der Gemeinde oft oder bei so Veranstaltungen, jetzt wird ein Opfer eingesammelt. Also jetzt wird nicht der 10. Teil, der eh schon gedacht ist, eingesammelt, sondern der soll ja automatisch weggehen, ohne dass ich überlege. Aber wenn ich ein Opfer einsammle, dann ist das was, wo ich meine Großzügigkeit zeigen kann. Wo ich vielleicht heute Mittag auf meinen Eisbecher verzichte, weil ich irgendwie das Gefühl habe, mein Herz wird jetzt bewegt und ich gebe das Geld jetzt lieber da rein, weil es irgendwie wichtig ist. Manchmal ist ein Impuls, ein Gedanke, der Heilige Geist, der redet zu uns, dass wir in der Zeit wären, großzügig zu sein. Oder du bist bei einem Menschen gerade und der schüttet dir dein Herz aus. Und du hast aber geplant, Fitnessstudio und jetzt muss ich noch das erledigen, da soll ich noch kurz einen Zahnarzttermin ausmachen, ja. Und jetzt erzählt er aber seine Geschichte und eigentlich weißt du, jetzt wäre es Zeit, dem Menschen da zu sein. Aber diese ganzen Sachen aufzugeben, das ist ein Opfer. Mal zu sagen, egal, ich kriege das immer noch hin und jetzt mache ich halt heute mal keinen Sport und mache mal das nicht. Und gebe diesen Menschen meine Zeit, die opfer ich diese Menschen. Das ist, was Jesus hier meint. Das ist großzügig sein. Und das wird immer wieder passieren, dass der Heilige Geist dein Herz bewegt und das kannst du nicht kalkulieren. Aber es wird passieren, wie es damals auch so war, dass der Junge dran war, sein 5 Brote und seine 2 Fische zu ergeben, dem zu geben. Um dann zu sehen, was am Ende Gott draus macht. Deswegen mein 4. Punkt nochmal. Wir haben einen großzügigen Gott. Der kümmert sich dann schon am Ende, dass es passt. Also wenn Jesus Christus jammert, dass er die Menschen sieht und ihr Hirte wird, dann übernimmt er Verantwortung und kümmert sich um sie. Ganzheitlich um die Seele damals, aber auch um das Äußere. Und jetzt das Thema Essen dran. Wie bekommen diese Menschen zum Essen? Und dann nimmt er jetzt diese Brote. Und jeder fragt sich, wie ist es dann vonstatten gegangen? Ich weiß es auch nicht. Er nimmt diese 5 Brote, segnet sie, blickte zum Himmel, Gott, dankte Gott und dann haben die das verteilt. Und irgendwie ging das immer weiter, war plötzlich genug da. Und dieses zum Himmel blicken und Danke sagen kennen wir vom Fußball. Christliche oder gläubige Fußballer, wenn sie ein Tor schießen, machen das auch ganz oft, zum Himmel blicken und Gott Danke sagen. Ist eigentlich super Geste, finde ich auch. Und so macht es uns Jesus hier vor. Und so vermehrt sich auf eine wundervolle Weise das Brot und der Fisch, sodass tausende Menschen zu essen bekommen. Und dann wird gegessen, dann wird gefeiert. Was meint ihr, wie die gestaunt haben? Das konnte keiner glauben. Plötzlich ein All-You-Can-Eat-Buffet, Fisch satt, Brot satt. Alle erleben Gottes Großzügigkeit. Keine Begrenzung auf 700 Kalorien, sondern die Schwaben würden drin sitzen und denken, scheiße, hätte ich nur meine Tupperbox mitgenommen. dann hätten wir die nochmal richtig voll machen können. Ja. Wenn wir intelligent waren, hat sich noch ein paar Brotscheiben für den Weg in die Hosentasche gestopft. Ja. Es hat gereicht und schließlich am Ende werden die Reste eingesammelt und durch die Reihen gegeben und es waren 12 Körbe übrig von Brot und Fisch. Also für 10.000 Menschen würde ich sagen, Gott kalkuliert schon ziemlich gut. Ist eigentlich nicht viel übrig für die Menge, was da gebraucht wurde. Ne? Aber Gott kalkuliert, dass es passt. Und so ist unser Gott nicht geizig, nicht kalkulieren, nicht auf ein Geben und Nehmen aus, sondern er gibt einfach großzügig. Und da gibt es so viele Geschichten, weitere Geschichten in der Bibel, wo wir das sehen. Da gibt es eine Witwe, die hat nichts. Die gibt ihr Letztes aus Großzügigkeit. Also ihr müsst da mal lesen, denn ihr werdet wirklich staunen, wie großzügig Jesus ist. Das ist sein Wesen, das ist sein Charakter. Er ist groß und zügig und will, dass es auch in unserem Leben groß wird. Dass wir Menschen sind, die einfach großzügig sind. Das Ausstrahlen, das Leben, unser Charakter davon geprägt ist. Und so meine Frage zum Schluss. Bist du schon ein großzügiger Mensch? Ich würde sagen, frag mal die anderen um dich herum. Oder hängst vielleicht noch am Vertrauen, dass Jesus das schon irgendwie macht, dass es am Ende passt, wenn du was gibst. Ich behaupte, beobachte mal dein Leben und schau mal an, was Gott da schon alles gemacht hat, wie er dich manchmal einfach überrascht. Wo irgendwas passiert, wo du nicht mitgerechnet hast. Weil Gott kann uns überraschen. Und es ist keine Rechnung, keine Gleichung, kein ich bin großzügig, dann ist Gott auch großzügig, sondern der ist großzügig. So ist mein Gebet jetzt für euch und so will ich auch abschließen, dass wir das wirklich entdecken. Also dass wir es in unserem Leben wirklich ganz konkret entdecken, wie großzügig Gott zu uns ist und uns immer wieder beschenkt. Und es dazu führt, dass wir viel mehr wagen, Großzügigkeit auch zu leben und dass dadurch auch Freude wächst und Vertrauen. Und wisst ihr, wie großzügige Menschen wirken nach außen? Schon angenehm, gell? Geizige Menschen. Ach. Also ich will für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du so ein allmächtiger, großer Mensch bist, Gott bist, meine ich, dass du Mensch warst und uns gezeigt hast, wie Großzügigkeit gelebt wird. Dass du das vorgemacht hast und wir das an so vielen Geschichten in der Bibel sehen, Jesus. Und ich bitte dich, dass wir da einfach von dir lernen, dass es einfach in Fleisch und Blut übergeht, dass wir hören, wenn es einfach dran ist, mal jemand einzuladen, jemand seine Zeit zu geben, einfach mal auch selber auf was zu verzichten, ein Opfer zu geben, um irgendwie andere zu beschenken, Jesus. Ich bitte dich, dass wir wirklich beobachten und es wahrnehmen, wie du uns dauernd beschenkst. Wenn wir heute segnen, dass wir nicht irgendwie Segen sprechen und dann ist der Sommer vorbei, sondern wenn die Mitarbeiter zurückkommen vom Zeltlager, sagen, ich habe das wirklich erlebt, wofür wir hier gebetet haben. Und wenn wir für den Urlaub beten, ich habe das erlebt, wie unser Urlaub gesegnet war und unsere Sommerzeit gesegnet war, dass wir das wahrnehmen und uns freuen, uns vielleicht davon erzählen und Mut machen, weiter großzügige Menschen zu werden, Jesus. Und am besten so, dass wir es gar nicht selber merken. Veränder du uns, Herr. Amen.